Ja, die erste Predigt zu halten in dieser Predigtreihe zum Thema Dankbarkeit. Wir haben quasi Halbzeit im Jahr der Dankbarkeit. Das fing an mit dem Erntedankfest 2015 und endet mit dem Erntedankfest 2016. Meine Frage, hat euch das überhaupt begleitet bis jetzt? Wart ihr dankbar? Vielleicht sogar dankbarer als sonst eh schon? Ein kleiner Indikator so für Dankbarkeit, ich weiß nicht, ob euch das mal so bewusst geworden ist, das ist immer, ob ihr Friede spürt, ob ihr Freude im Herzen habt. Das sind so die stillen Begleiter der Dankbarkeit. Da, wo Friede ist, da, wo Freude ist, da ist auch die Dankbarkeit meist nicht weit. Vielleicht achtet ihr einfach so in den nächsten 6 Monaten bis zum Erntedankfest so ein bisschen darauf. Ist da die Dankbarkeit in meinem Leben? Ist da die Freude? Ist da ja einfach auch so dieser Friede? Eine kleine Warnung noch am Anfang. Nicht jede Dankbarkeit ist wirklich gut. Da gibt es einen, der betet in Lukas 18, Vers 11. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Dank aus Selbstgerechtigkeit, den sollte man sich besser sparen. Aber ihr wisst schon, um welche Dankbarkeit es geht. Also wir haben jetzt im April 4 Predigten zum Thema Dankbarkeit. Ich mache den Anfang und fange wirklich mit dem Anfang an. Womit fängt es denn an? Am Anfang, da wird man aus dem Wasser gezogen. Der da unten im Wasser liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, das könnte für den ein Neuanfang sein in seinem Leben, aber das ist nicht ganz der Anfang. Ganz am Anfang, nee, das auch nicht, wenn man nicht aus dem Ei geschlüpft ist. Ich dachte eher an Fruchtblase oder so. Das ist übrigens unser Timo. Nicht da oben, sondern da unten. Ist er eigentlich mit? Ja, da ist er jetzt. Jetzt ist er rausgekommen. Also ganz am Anfang wird man auch schon aus dem Wasser gezogen oder, wenn es gut läuft, eigentlich gedrückt. Ja? Auch wenn ein Mensch sich entschieden hat, Jesus zu vertrauen, wird er aus dem Wasser gezogen. Das nennt man Taufe. Genau. Getauft werden Christen auch auf den Namen Jesus. Und Jesus heißt übersetzt, der Name Jesus heißt übersetzt, Gott rettet oder Gott ist Rettung. Dieses Je in dem Namen ist die Kurzform des Namens Gottes, also von dem Namen Jehova, sagte man früher, ist noch in manchen Kirchenliedern drin. Die meisten sagen heute Jahwe, wie der Gottesname. Der Name, mit dem sich Gott Mose offenbart hat, wirklich ausgesprochen wurde, weiß keiner mehr. Da kann man nur spekulieren. Also heute sagen die meisten Jahwe. Und dieser Name Jesus ist vom Hebräischen Jehoshua. Gott rettet, Gott ist Rettung. Die Kurzform Joshua, eine Abkürzung, oder auch Jeshua. Und wir kennen das auch, das Buch direkt nach den Büchern Mose, Josua. Das ist genau der gleiche Name wie Jesus. Gott rettet. Und weil Jesus die Rettung Gottes in Person ist, sollte er eben auch diesen Namen bekommen. Maria sollte ihn so nennen, und das heißt, so heißt es in Matthäus 1, Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Jesus spricht im Johannesevangelium Kapitel 3 mit dem Gelehrten Nikodemus. Manche von euch kennen diese Begebenheit. Da ist die Rede von einer erneuten Geburt, also quasi nochmal wieder aus dem Wasser herausgezogen werden. Man kann auch übersetzen, eine Geburt von oben. Und es heißt dort, eine Geburt aus
Wasser und
Geist. Genau. Ohne die niemand in das Reich Gottes hineingehen kann. Am Rande bemerkt, die Taufe, die wir da zum Beispiel sehen, das ist übrigens hier in Hamburg, ich glaube im Stadtpark, oder? Erkennt das jemand? Die Taufe selbst, ich sag mal, ist in der Regel nicht diese neue Geburt, sondern sie ist ein sichtbarer Ausdruck davon. Ein sichtbarer Ausdruck von einer Neugeburt, die geschehen ist, von einer Bekehrung vor den Mächten dieser Welt und der jenseitigen. Bei dieser Taufe und generell bei der Bekehrung spielt eine Symbolik eine große Rolle. Mit dem Schritt zur Taufe streckt ein Mensch seine Hand quasi Gott zur Rettung entgegen. Ich sage jetzt bei der Taufe symbolisch, eigentlich ist das ja bei der Bekehrung schon passiert, aber die Taufe ist eben so das öffentliche Zeugnis davon. Wasser, aus dem man herausgeholt wird, symbolisiert zum einen Sünde, also Trennung von Gott, Verlorenheit, aber auch das Gericht über die Sünde. Da kann man zum Beispiel an Noah und die Sintflut denken. Wasser als Gerichtsmittel. Wasser steht aber auch in der Bibel generell als Symbol für gottfeindliche Mächte. In der Offenbarung ist davon die Rede, von dem Meer. Gottfeindliche Mächte oder auch der Bereich, in dem gottfeindliche Mächte regieren. Also Gott streckt sozusagen dem Untergetauchten seine Hand entgegen, um ihn aus dem Wasser zu ziehen. Symbolisch bei der Taufe, aber eben auch ganz grundsätzlich. Bei der Rettung aus diesem Einflussbereich der Sünde, der gottfeindlichen Mächte, bei der Rettung gibt Gott seinen Heiligen Geist von oben herab auf den Geretteten. Und deswegen heißt es in diesem Gespräch mit Nikodemus, geboren aus Wasser und Geist. Und die erste Taufe, die das auch gezeigt hat, auch wenn die nicht in allem parallel zu unserer christlichen Taufe gesehen werden kann, aber die erste Taufe, die das zeigt, ist in Matthäus 3, die Taufe unseres Herrn Jesus selbst durch Johannes den Täufer. Da kommt der Heilige Geist, nachdem Jesus aus dem Wasser herausgekommen ist, wie eine Taube auf ihn herab. Aber diese Predigt soll nicht dazu dienen, eine Tauflehre zu machen. Da gäbe es noch viel mehr zu sagen. Aber ich möchte zusammenfassen. Es geht um Rettung. Und mit der Rettung durch Gott, die natürlich auf der Grundlage des Opfers durch Jesus Christus geschieht, da werden wir noch ein bisschen zu hören. Mit der Rettung durch Gott fängt das neue Leben und der Weg eines Christen an. Und wenn du auf diesem Weg bist, dann kannst und darfst du dafür unendlich dankbar sein. Mit der Rettung fängt das neue Leben an. Mit der Rettung fängt die tiefe Dankbarkeit im Herzen eines wiedergeborenen Christen an. Dankbarkeit tut uns selbst immer gut, weil sie eben, wie ich vorhin sagte, tiefen Frieden und Freude in uns verursacht. Und noch ein zweiter Aspekt, Dankbarkeit ehrt den Retter. Der Retter wird dadurch auch im Ansehen bei anderen Menschen steigen. Meine persönliche Frage, bist du dir deiner Rettung und deines neuen Lebens eigentlich bewusst? Oder ist dir das so selbstverständlich geworden wie deine natürliche Geburt, für die du deiner Mutter wahrscheinlich auch noch nie gedankt hast? Könnte man aber mal, oder? Lasst uns einen Abschnitt anschauen, wo die Bibel zum Thema Rettung spricht. Apostelgeschichte 16, die Verse 30 bis 34. Nur ein kurzer Abschnitt. Paulus und Silas beim Gefängniswärter in Philippi. Apostelgeschichte 16, Abvers 30. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Ein ganz kurzer Abschnitt, der alles zusammenfasst. Der Mann streckte seine Hand aus, indem er fragte, wie er gerettet werden könnte. Paulus und Silas erzählen ihm die gute Nachricht, also das Evangelium von dem Herrn Jesus. Er wurde gläubig, das heißt, er setzte sein Vertrauen auf den verkündeten Herrn Jesus Christus. Er ließ sich noch zur Stunde taufen und er jubelte, womit er seiner Dankbarkeit fröhlichen Ausdruck gibt. So schnell kann das gehen, dass ein Menschenleben gerettet und verändert wird. Über das Evangelium gäbe es viel zu sagen. Da spielen viele Dinge eine Rolle. Man müsste reden über Sünde, über Stellvertretung, über Sühnung, über Erlösung, Versöhnung, ach, manches mehr. Aber dafür müssen andere Predigten dienen. Heute geht es um den Gedanken der Rettung. Und der Gedanke der Rettung ist quasi die große Klammer um das ganze Evangelium. Und dabei spielen auch Opfer und Blut eine entscheidende Rolle. Das war zumindest allen Juden überdeutlich damals. Bei ihrem größten und wichtigsten Fest, nämlich dem Passa, ging es genau darum. Vor einer Woche hatten wir Karfreitag und dabei gedachten wir den Leiden und dem Sterben unseres Herrn Jesus. Und 3 Tage später haben wir hier Ostern gefeiert, die Auferstehung. Jesus starb am jüdischen Passafest. Und dieses Passa, es ist ja nicht zufällig passiert, dass Jesus am Passa starb, dieses Passa, das erste Passa vor mehr als 3000 Jahren, da ging es um die Befreiung, um die Rettung des Volkes Gottes, des Volkes Israel, aus der Gefangenschaft in Ägypten. Große Symbolik da. Man könnte jetzt auch immer gleich denken, Gefangenschaft aus der Macht, aus dem Einflussbereich des Satans. Und was musste passieren, um diese Rettung zu erleben damals, bei dem allerersten Passa? Bei der letzten der 10 Plagen, viele von euch werden das kennen, manche noch aus dem Kindergottesdienst, bei der letzten der 10 Plagen musste in jedem jüdischen Haus ein Lamm ohne Fehl und Tadel geschlachtet werden. Und das Blut des Lammes musste an die Pfosten und oben an dem Türsturz gestrichen werden, von außen. Nur, wer das gemacht hat, also nicht nur, dass das Lamm geschlachtet wurde, sondern das Blut auch quasi angewendet wurde, am eigenen Haus an die Pfosten gestrichen. Nur wenn das geschah, ging in der Nacht der Tötung der Erstgeburten Gott bzw. der Todesengel an diesem Haus vorüber und alle, die in diesem Haus waren, wurden gerettet. Daran, schon an diesem ursprünglichen Passa-Geschehen, wird ganz deutlich, dass die Tötung des Opferlammes zwar die notwendige Voraussetzung zur Rettung eines Menschen ist, aber die Tatsache allein bewirkte noch nicht die Rettung. Zusätzlich musste, wie gesagt, jede Familie selber, der Hausherr, das Blut auch quasi an seinen Ein- und Ausgang seines Lebenshauses streichen. Und die gute Nachricht für uns heute, das Evangelium von Jesus Christus ist, Jesus starb für dich und vergoss sein Blut für dich, damit du ewig leben kannst. Strecke du ihm die Hand aus, wenn du es nicht schon getan hast. Und wenn er deine nach Rettung suchende Hand sieht, du also raus willst aus deiner Verlorenheit, du also umkehren und umdenken willst, wenn du dich sehnst nach einem Neuanfang, nach einer neuen Geburt, nach einem neuen Leben, dann greift auch er zu von oben. Und dies Geschehen, das nennen wir in der Christenheit Bekehrung. Und du kannst sicher sein, dass Gott, dass Jesus dann nicht mehr loslässt. Und das sagt er uns felsenfest zu in Johannes 10, die Verse 27 bis 30. Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Ihr Lieben, kann man dafür nicht unendlich dankbar sein? Alle unsere Dankbarkeit beginnt mit der Rettung. Die Befreiung Israels aus Ägypten ist lange, lange her. Auch der Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus sind schon fast 2000 Jahre her. Lassen sich heute immer noch Menschen von Jesus für die Ewigkeit retten? Offensichtlich schon. Dieser Saal hat zwar noch freie Plätze, aber ich sehe doch viele Errettete. Aber leider gilt auch, was Jesus in seiner bekannten Bergpredigt sagt, in Matthäus 7, Verse 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Das ist bitter, aber wohl die traurige Realität. Wie dankbar müssen wir sein, wie dankbar kannst du sein, dass du den Ruf zur Rettung gehört hast, die Hand ausstrecken konntest und ergriffen wurdest von Jesus Christus. Das Problem überall um uns herum ist, dass oftmals gar keine Notwendigkeit zur Rettung gesehen wird. Den Gottlosen geht es doch gut, wenn nicht sogar noch besser als den Gläubigen. Und was sparen sie auch noch an Zeit, weil sie nicht ständig wie die Christen in die Kirche rennen müssen oder ihren Nächsten um sich herum helfen müssen. Gesparte Zeit, die sie gut gebrauchen können für ihre eigenen Vergnügungen. Viele wollen daher gar nichts hören davon, wie ihre Lebensfahrt laut der Bibel enden wird, wenn sie sich nicht erretten lassen. Aber wir dürfen keinen Menschen aufgeben. Auch Gott wirbt um jeden Menschen, solange noch Zeit ist. Von denen, die das Evangelium nicht hören wollen, die dich vielleicht belächeln, auslachen, wegschicken, wird vielleicht doch der eine oder andere im Laufe der Jahre doch nochmal hinhören. Und dazu gehört auch, dass wir Menschen nicht zu früh aufgeben, dass wir uns auf einen Weg machen mit den Menschen, die nun mal in unser Leben gestellt sind, seien es Nachbarn, seien es Schulfreunde, seien es Arbeitskollegen, seien es Verwandte, seien es Vereinsfreunde. Auch wir müssen den langen Atem haben, geduldig dabei bleiben. Vielleicht gewinnen wir Vertrauen und vielleicht wird durch das Vertrauen, das wir im Laufe von Jahren gewinnen, der ein oder andere nochmal offen für die gute Nachricht von Jesus Christus. Andere werden den Weg zur Rettung vielleicht dadurch einschlagen, dass du ihnen die Lebensgefahr zeigst, in der sie stecken und die sie selbst bislang vielleicht nicht gesehen haben. Wenn wir die Bibel und damit die Worte Jesu ernst nehmen, dann besteht eine reale Gefahr des Verlorengehens, wenn man sich nicht an Jesus zur Rettung wendet. Und dabei müssen wir keine Angst haben, dass unsere Frohbotschaft zur Drohbotschaft wird. Ein Hinweis auf die vorhandene Gefahr ist ja keine Drohung. Es ist nur ein Augenöffnen für die Realität. Und am Ende steht der Dank. Und damit schließt sich der Kreis und meine Predigt. Paulus jubelt in Römer 6, Vers 17: Gott aber sei Dank, denn ihr wart Sklaven der Sünde. Seid jedoch von Herzen der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Das Ziel des Weges ist klar. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 40, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist keine billige Jenseitsvertröstung. Nein, das ist wahrer Trost im Leben und im Sterben. Hören wir dazu noch Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei. Noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Lasst uns für diese Zukunft schon in der Gegenwart dem Herrn danken. Amen.